Hier sind alle deutschen Sender und der deutsche Kurzwellensender mit Richtstrahler nach Übersee. Angeschlossen sind die Sender des Protektorats Böhmen-Mähren, des Generalgouvernements, die Sender von Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich und Luxemburg. Die Sendung wird außerdem übernommen von Italien, der Slowakei und Ungarn. Der Großdeutsche Rundfunk überträgt aus einem Rüstungswerk eine Kundgebung mit einer Rede des Führers. Und eben in dieser Minute ist der Wagen des Führers hier durch das Hauptportal des Betriebes gefahren und der Führer begibt sich nun zu der großen Werkhalle, wo er heute zu den deutschen Arbeitern sprechen wird.
Mit ungeheurer Begeisterung erwarten in der großen Werkhalle Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen das Eintreffen des Führers. Vor dem Eingangsportal stehen Generalfeldmarschall Keitel und Reichsorganisationsleiter Dr. Ley im Gespräch zusammen in Erwartung des Führers. Wir sehen den Betriebsführer des Werkes und den Betriebsobmann, der nachher dem Führer die angetretene Belegschaft melden wird. Alles schaut nun gespannt den Weg herunter, den jetzt der Führer in wenigen Augenblicken befahren wird, um die große Werkhalle zu betreten und zu den Arbeitern zu sprechen. Wir erwarten jetzt noch die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile. Die Wagenkolonne kommt. Ganz langsam rollt der Wagen des Führers heran. Die Wagentür wird geöffnet. Wir grüßen den Führer. Der Führer verlässt den Wagen. Der Betriebsobmann hat Meldung erstattet. Wir sehen neben dem Führer Reichsminister Dr. Goebbels. Der Führer begrüßt jetzt Reichsorganisationsleiter Dr. Ley, begrüßt Generalfeldmarschall Keitel. Unzählige Hände strecken sich ihm zum Gruß entgegen. Noch steht der Führer unter der Eingangstür der großen Werkhalle. Und jetzt betritt der Führer die riesige Halle, um zu den deutschen Rüstungsarbeitern und Rüstungsarbeiterinnen zu sprechen.
In der riesigen Werkhalle ist auf mächtigen kubischen Stahlblöcken ein Rednerpodium geschichtet, das der Führer nun betritt. Die Massenkundgebung der Berliner Rüstungsarbeiter, die durch den Rundfunk mit allen deutschen Betrieben und mit dem ganzen deutschen Volke verbunden ist, ist hiermit eröffnet. Die Berliner Rüstungsarbeiter grüßen den Führer, Adolf Hitler sieht ein! Der Führer spricht!
Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter. Ich rede jetzt derselben. Erstens, weil ich wenig Zeit zum Reden habe und zweitens, weil ich auch augenblicklich meine, dass es richtiger ist, zu handeln als zu sprechen. Wir befinden uns in der Mitte einer Auseinandersetzung, bei der es sich um mehr dreht als um den Sieg des einen oder anderen Landes. Es ist wirklich der Kampf zweier Welten miteinander. Ich will versuchen, Ihnen ganz kurz, soweit es die Zeit gestattet, einen Einblick zu geben in die tieferen Gründe dieser Auseinandersetzung. Ich möchte dabei nur Westeuropa in den Kreis der Betrachtung ziehen. Die Völker, um die es sich hier in erster Linie handelt, Deutsche 85 Millionen, Engländer 46 Millionen, Italiener 45 Millionen und Franzosen etwa 37 Millionen. Das sind die Kerne der Staaten, die gegeneinander im Krieg standen. Wenn ich nun die Lebensgrundlagen dieser Menschen zum Vergleich heranziehe, dann ergibt sich folgende Tatsache. 46 Millionen Engländer beherrschen und regieren einen Gesamtkomplex von rund 40 Millionen Quadratkilometer dieser Welt. 37 Millionen Franzosen beherrschen und regieren einen Komplex von rund 10 Millionen Quadratkilometer. 45 Millionen Italiener haben, wenn es sich um irgendwie Mittelgebiete handelt, eine Grundfläche von kaum einer halben Million Quadratkilometer. 85 Millionen Deutsche haben als Lebensgrundlage kaum 600.000 Quadratkilometer und die erst durch unser Eingreifen. Das heißt, 85 Millionen Deutschen stehen 600.000 Quadratkilometer zur Verfügung, aus denen sie ihr Leben gestalten müssen und 46 Millionen Engländern 40 Millionen Quadratkilometer. Nun, meine Volksgenossen, ist diese Erde nicht etwa von der Vorsehung oder vom lieben Gott so verteilt worden? Die Verteilung haben die Menschen selbst besorgt. Und diese Besorgung fand im Wesentlichen statt in den letzten 300 Jahren. Also in der Zeit, in der leider unser deutsches Volk innerlich ohnmächtig und zerrissen war. Nach dem Ausgang des 30-jährigen Krieges, durch den Vertrag von Münster, endgültig aufgespalten in Hunderte von Kleinstaaten, hat unser Volk seine ganze Kraft verbraucht im Kampf gegeneinander. Fürsten und Fürstinnen, Könige und geistliche Würdenträger, die haben unser Volk in seiner Zerrissenheit aufrechterhalten. Und als es dann endlich schien, als ob diese rein dynastische Zerfetzung unseres Volkskörpers ihr Ende finden könnte, da sind die Parteien gekommen, da kamen dann Weltanschauungen und haben ihrerseits das fortgesetzt, das erst begonnen worden war. Und in dieser Zeit hat das tüchtigste Volk Westeuropas seine Kraft ausschließlich im Inneren verbraucht. Und in dieser Zeit ist die andere Welt verteilt worden. Nicht etwa durch Verträge oder durch gütliche Abmachungen, sondern ausschließlich durch Gewalt hat England sich dieses riesenhafte Imperium zusammengezimmert. Das zweite Volk, das so zu kurz gekommen ist bei dieser Weltverteilung, das italienische, hat das gleiche Schicksal wie wir erlebt und erduldet. Innerlich zerrissen und aufgelöst, auch gespalten und zahllose Kleinstaaten, auch die ganze Kraft verbrauchend im Kampf gegeneinander, hat das italienische Volk ebenfalls seine ihm an sich gegebene natürliche Position im Mittelmeer nicht nur nicht zu erhalten, sondern nicht einmal zu behalten vermocht. So sind diese beiden starken Völker außer jedes Verhältnis geraten. Nun könnte man einwenden, ist das überhaupt entscheidend, meine Volksgenossen? Der Mensch lebt nicht von Theorien und nicht von Phrasen, nicht von Erklärungen, auch nicht einmal von Weltanschauungen. Leben tut er von dem, was er von seiner Erde durch seine Arbeit gewinnen kann. An Lebensmitteln und auch an Rohstoffen. Das kann er verarbeiten und das kann er essen. Wenn seine eigene Lebensgrundlage ihm zu wenig bietet, dann wird sein Leben ein ärmliches sein. Wir sehen das auch innerhalb der Völker. Reiche Gegenden, das heißt fruchtbare Gebiete, geben größere Lebensgrundlagen als arme Gegenden, unfruchtbare Landschaften. Im einen Fall sind es blühende Dörfer, im anderen Fall sind es verarmte Städte. Ob man auf steiniger Einöde oder in einem fruchtbaren Kornland lebt, das kann nicht irgendwie ausgeglichen werden durch Theorien, auch nicht durch den Willen zur Arbeit. So sehen wir, dass die erste Voraussetzung für die gegebenen Spannungen darin liegt, dass diese Welt ungerecht verteilt ist. Und es ist nun natürlich, dass sich in großen Völkerleben die Dinge genauso entwickeln wie innerhalb der Völker. Genauso wie innerhalb der Völker die zu großen Spannungen zwischen Reich und Arm ausgeglichen werden müssen. Entweder durch die Vernunft oder, wenn die Vernunft versagt, oft auch dann durch die Gewalt. So kann auch im Völkerleben nicht einer alles beanspruchen und dem anderen nicht übrig lassen. Die Vorsehung hat die Menschen nicht auf die Welt gesetzt, damit der eine das 40-fache für sich beansprucht oder gar das 80-fache, was dem anderen zuteil wird. Entweder er hat Vernunft und willigt ein in eine Regelung, die nach billigen Grundsätzen ausgehandelt wird, oder der Unterdrückte und der vom Glück Betretene und vom Unglück Verfolgte, der wird sich eines Tages eben das nehmen, was ihm zusteht. Das ist im Inneren der Völker so und ist auch im Äußeren so. Und es war im Inneren die große Aufgabe, die ich mir stellte, diese Probleme durch den Appell an die Vernunft zu lösen. Das heißt, die großen Spannungen zu beseitigen, durch die Vernunft, den Appell an die Einsicht aller, die Kluft zwischen dem zu großen Reichtum der einen Seite und der zu großen Armut der anderen Seite zu überbrücken. In der Erkenntnis allerdings, dass solche Prozesse sich nicht von heute auf morgen vollziehen können, dass es aber immer noch besser ist, durch die Vernunft allmählich die übermäßig voneinander getrennten Klassen einander näher zu bringen, als durch die Gewalt eine solche notwendige Lösung herbeizuführen. Das Recht zum Leben ist ein allgemeines und ein gleichmäßiges. Es kann auch das nicht so dargestellt werden, dass nun ein Volk sagt, wir wollen euch ja auch ganz gerne auch so mitleben lassen. Ihr wisst, meine Volksgenossen, dass es das Wesen jeder wirklich sozialistischen Arbeit ist, dafür zu sorgen, dass nicht Almosen gegeben werden, sondern dass Rechte hergestellt werden. Es handelt sich also nicht darum, dass die Völker, die bei dieser Weltverteilung zu kurz gekommen sind, auf dem Gnadenweg Almosen bekommen, sondern es handelt sich darum, dass so wie im normalen gesellschaftlichen Leben die Menschen ihr Recht erhalten. Das Recht zum Leben ist kein Almosenbegehren, sondern es ist ein Rechtsanspruch, der grundsätzlicher Art ist. Es ist daher das Recht zum Leben zugleich ein Rechtsanspruch auf den Boden, der allein das Leben gibt. Und dieser Rechtsanspruch ist der älteste und der heiligste zu allen Zeiten gewesen. Für diesen Rechtsanspruch haben die Völker dann, wenn Unvernunft ihre Beziehungen zu Leben drohte, eben dann gekämpft. Es blieb ihnen nichts anderes übrig. In der Erkenntnis, dass selbst blutige Opfer dann noch besser sind als ein allmähliges Aussterben eines Volkes. So haben wir bei Beginn unserer nationalsozialistischen Revolution im Jahr 1933 zwei Forderungen aufgestellt. Die erste Forderung, sie war die Forderung nach der nationalen Einigung unseres Volkes. Und zwar in der Erkenntnis, dass ohne diesen zusammenfassenden Entschluss nicht die Kraft würde mobilisiert werden können zur Stellung und besonders zur Durchsetzung der notwendigen deutschen Lebensansprüche. Denn Sie kennen ja die Situation, die vor 8 Jahren war. Unser Volk war vor dem Zusammenbruch. 7 Millionen Erwerbslose, etwa 6,5 Millionen Kurzarbeiter. Unsere Wirtschaft vor der vollkommenen Auflösung. Die Landwirtschaft vor dem Ruin. Handel und Gewerbe ruhten. Unsere Schifffahrt lag still. Man konnte ausrechnen, wann endlich aus den 7 Millionen Erwerbslosen 8 und 9 und 10 Millionen werden mussten. Und es trat dann der Zustand ein, in dem die Zahl der Schaffenden immer geringer wurde, aber umgekehrt die Zahl der Nichtschaffenden ja miterhalten musste. Das heißt also, auch für die Schaffenden musste das Ergebnis der Früchte ihrer Arbeit immer kleiner werden, denn es musste ja allmählich ein Schaffender einen Nichtschaffenden durch miterwehren und miterhalten, denn Leben musste der auch. Und ob ich das durch soziale Gesetzgebung oder auf dem Weg von Almosen verteile, ist gänzlich einerlei. Einer arbeitet eben und muss einen, der nicht arbeitet, miterhalten und miternähren. Und am Ende landet es dann natürlich für keinen. Es ist zum Leben zu wenig und vielleicht noch eine gewisse Zeit zum Sterben zu viel. Die nationale Einigung war für uns daher eine der Voraussetzungen, um die ganze deutsche Kraft überhaupt erst einmal wieder zu ordnen. Auch dem deutschen Volk zu zeigen, wie groß seine Kraft überhaupt sei, dass es seiner Kraft wieder bewusst wird und dass es aus dieser Kraft heraus bereit ist, dann seine Lebensansprüche erst sich selbst zu überlegen, sie dann zu stellen und dann auch durchzusetzen. Diese nationale Einigung glaubte ich herbeiführen zu können durch einen Appell an die Vernunft. Ich weiß, es ist nicht überall gelungen. Ich bin damals in einer gewissen Zeit, 15 Jahre lang fast, von beiden Seiten beworfen worden. Die einen, die warfen mir vor, du willst uns, die wir zur Intelligenz gehören, die wir zu den oberen Schichten gehören, du willst uns da hinunterziehen zum Niveau dieser anderen. Das ist unmöglich, das können wir haben, Bildung, wir haben, außerdem haben wir auch noch Vermögen und wir haben Kultur. Wir können den Weg nicht gehen. Es war manche nicht zu bekehren und es laufen sicher auch heute noch solche Leute um, die nicht zu bekehren sind. Aber im Großen und Ganzen ist die Zahl derjenigen doch immer größer geworden, die einsah, dass mit dieser Zerrissenheit unseres Volkskörpers eines Tages ja alle Schichten zugrunde gehen müssten. Auch von der anderen Seite bin ich natürlich bekämpft worden. Man sagte mir, wir haben unser Klassenbewusstsein, wir gehen mit den Leuten überhaupt nicht zusammen. Ich musste mich nur auf den Standpunkt stellen, dass wir in unserem Land Experimente nicht brauchen können. Denn es ist natürlich das Einfachste, einem anderen kurzerhand den Kopf abzuschneiden. Das heißt, wenn ich sage, ich köpfe die Intelligenz, so ist das ein Prozess, der sich ohne weiteres durchführen lässt. Nur muss man dann vielleicht 50, vielleicht 100 Jahre warten, bis wieder das nachwächst. Und diese Zeit bedeutet die Vernichtung unseres Volkskörpers. Denn wie sollen denn 140 Menschen auf dem Quadratkilometer überhaupt existieren, wenn sie nicht die letzte Kraft des Geistes und auch der Faust anwenden, um ihrem Boden das abzuringen, was sie zum Leben notwendig brauchen. Das unterscheidet uns ja von den anderen. In den anderen Völkern, in Kanada, ein Mensch auf den Quadratkilometer. In den anderen Ländern zum Teil 6, 7, 8, 10 Menschen. Ja, meine Volksgenossen, so dumm kann man gar nicht wirtschaften, dass man dabei nicht leben kann. Aber bei uns 140 Menschen, die anderen, sie werden nicht fertig mit ihren Problemen mit 10 Menschen auf den Quadratkilometer. Wir müssen fertig werden mit 140 auf den Quadratkilometer. Die Aufgaben sind uns gestellt und ich habe mich im Jahr 33 auf den Stampen gestellt. Wir müssen sie lösen und wir werden sie daher auch lösen. Natürlich. Natürlich war es nicht leicht. Und selbstverständlich kann nicht alles sofort erfüllt werden. Die Menschen, meine Volksgenossen, sind das Produkt ihrer Erziehung. Und das beginnt leider schon fast mit der Geburt. Der kleine Wurm im einen Fall wird schon anders eingewickelt wie der kleine Wurm im anderen Fall. Und das geht dann sofort. Und wenn das Jahrhunderte geschieht, dann kommt plötzlich einer und sagt, ich will euch jetzt wieder auswickeln. Aus allen verschiedenen Umhüllungen, damit wieder der Kern herauskommt, denn die Kernfälle ja sowieso heißt und dasselbe. Ihr habt ja bloß das, was ihr außen um euch aufgebaut habt, als brennendes im Inneren, das seid ihr alle die gleichen. Das ist nicht so einfach zu machen, denn das sträubt sich, aus seinen Windeln herausgerissen zu werden. Jeder will in dem bleiben, in dem er ist, und das erfordert eine lange Erziehung, aber ich komme noch später darauf. Wir bringen das schon fertig. Wir haben damit begonnen. Ich habe eine Riesengeduld hier. Ich weiß von vornherein, was in 3 oder 4 Jahrhunderten oder 5 Jahrhunderten gemacht wurde, das kann einer nicht in 2, 3, 5 Jahren beseitigen. Das Entscheidende ist aber, dass man den Weg einschlägt, das zu beseitigen. Ich habe jedenfalls eines damals als das Wesentliche erkannt. Wir müssen diese deutsche Volksgemeinschaft herstellen, wenn wir überhaupt von unserem Volk in der Zukunft noch etwas erwarten wollen. Dass es richtig war, ging daraus hervor, dass sich alle unsere Feinde sofort dagegen stemmen. Sie werfen sich dagegen, gegen den Gedanken, so etwas aufzubauen. Diese nationale Einigung war die erste Forderung. Sie ist Stück um Stück und Zug um Zug verwirklicht worden. Sie wissen selber, was sich alles beseitigt hat. Es ist sehr viel, meine lieben Volksgenossen, auf knappe 6 oder 7 Jahre. Wie hat damals Deutschland ausgeschaut? Vollkommen zerrissen und ohnmächtig. In Parteien und in Stände und in Klassen und in Weltanschauen und die Konfessionen rührten sich und so weiter. Und dazu kamen dann noch unsere lieben Freunde, nicht wahr, die an sich nicht hier von hier stammen, sondern die vom Orient eingewandert sind. Und endlich dann die wirtschaftlichen Trennungen. Und dann unsere staatlichen Überlieferungen noch, hier Preußen, hier Bayern, dort Württemberg, und bis man bei jedem erst ein Fähnchen aus der Hand nahm und sagte, lege das weg und nimm jetzt endlich eine gemeinsame Fahne in die Hand. Die anderen haben sie schon längst, schon 300 Jahre lang. Nur bei uns läuft noch jeder mit einer besonderen Rosette im Block noch herum. Bildet sich ein, dass er zur Stärkung seines Ichs beiträgt und vergisst ganz, dass sein Ich nur ein Teilchen der Gesamtheit ist und dass, wenn diese Gesamtheit sich so auflöst und aufsplittert, nichts anderes kommen kann als der Zusammenbruch. Diese nationale Forderung habe ich nun bemüht, mich zu verwirklichen, und es ist vieles geleistet worden in so wenigen Jahren. Wir haben Deutschland, ich kann schon sagen, ausgefegt von diesem ganzen alten Zeug. Und dann, das ging auf andere Gebiete noch über, wo wir überall uns bemühen mussten, mit alten Überlieferungen zu brechen, die manchen Menschen natürlich teuer gewesen sind. Ich verstehe das auch, sie hingen an ihren alten Abzeichen, an ihren alten Fahnen, an ihren alten Bewegungen und so weiter, an ihren alten Klassenvorurteilen, an ihrem Standesbewusstsein, Standesdünkel und so weiter. Ich verstehe das vollständig, aber es musste das allmählich beseitigt werden. Und es wird auch beseitigt, bis man das alles in einen Ruck hineinbrachte. Bis man diese Jugenderziehung nur unter einen Hut brachte. Das sind lauter riesenhafte Arbeiten gewesen. Das ist der erste Programmpunkt aber des Jahres 33. Die Verwirklichung des Zieles, eine deutsche Gemeinschaft herzustellen. Und der zweite Programmpunkt, der lautete nun, Beseitigung der außenpolitischen Bedrückungen, die ihren Ausdruck in der letzten Zeit in Versailles fanden, die zugleich aber auch die nationale Geschlossenheit unseres Volkskörpers verhindern, die es verbieten, dass sie große Teile unseres Volkes zusammenschließen und die besonders auch unseren Weltbesitz, unsere deutschen Kolonien uns genommen haben. Das heißt also, dieser zweite Programmpunkt lautet der Kampf gegen Versailles. Es kann keiner sagen, dass ich erst heute das ausspreche, sondern meine Volksgenossen, als ich zum ersten Mal damals noch selber als Soldat nach dem großen Krieg auftrat, da war mein erster Vortrag bereits ein Vortrag gegen den Zusammenbruch, gegen ja 19 dann den Vertrag von Versailles und für die Wiederaufrichtung eines starken deutschen Reiches. Damit habe ich begonnen. Was sich seitdem nun verwirklichte, ist also keine neue Zielsetzung, sondern die älteste, die es gibt. Meine Volksgenossen, darin liegt nun der erste Grund zu dieser Auseinandersetzung, in der wir heute leben. Denn die andere Welt wollte nicht unsere innere Einigung, weil sie wusste, dass dann der Lebensanspruch dieser Volksmassen nicht nur kommen wird, sondern dass er auch verwirklicht werden kann. Und zweitens, sie wollte aufrechterhalten dieses Gesetz von Versailles, in dem sie so einen zweiten westfälischen Frieden erblickte. Es kommt aber noch ein weiterer Grund dazu. Ich habe schon gesagt, dass die Welt verschieden verteilt wurde. Und amerikanische Beobachter und Engländer, die haben dafür auch einen wunderbaren Ausdruck gefunden. Sie sagten, es gibt zwei Sorten von Völkern, nämlich Besitzende und Habenichtse. Wir Engländer, wir sind die Besitzenden. Wir haben nun einmal 40 Millionen Quadratkilometer. Und wir Amerikaner sind auch die Besitzenden. Und wir Franzosen sind das Gleiche, die Besitzenden. Und das sind eben die Habenichtse. Wer nichts hat, der bekommt auch nichts. Der soll bei dem bleiben, was er nicht hat. Und wer hat, der hat und gibt nie etwas davon ab. Nun bin ich seit meines Lebens der Vertreter der Habenichtse gewesen. Zu Hause war ich der Vertreter der Habenichtse. Ich habe für sie gekämpft, für die breite Masse meines Volkes. Ich stamme aus ihr, rechne mich nur zu ihr. Für sie bin ich eingetreten. Und ich trete der Welt gegenüber wieder auf als der Vertreter des Habenichtse. Erzählte auf. Ich kann einen Rechtsanspruch der anderen auf das, was sie sich durch Gewalt zusammenräuberten, niemals anerkennen. Auf keinen Fall kann ich diesen Rechtsanspruch aber anerkennen auf das, was uns sowieso gehört hat, was man uns weggenommen hat. Nun ist es aber interessant, einmal das Leben dieser Reichen zu betrachten. In dieser englisch-französischen Welt, da existiert die sogenannte Demokratie. Sie wissen ja, diese Demokratie zeichnet sich nun durch Folgendes aus. Es heißt, dass das die Herrschaft des Volkes sei. Nun muss das Volk ja doch irgendeine Möglichkeit besitzen, seinen Gedanken oder seinen Wünschen Ausdruck zu geben. Wenn man sich nun näher dieses Problem ansieht, dann kann man feststellen, dass das Volk an sich primär dort gar keine Überzeugung hat, sondern die Überzeugung selbstverständlich, wie übrigens überall, vorgesetzt erhält. Und das Entscheidende ist nun, wer setzt diese Überzeugung eines Volkes fest? Wer klärt ein Volk auf? Wer bildet ein Volk? In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Das heißt, Es ist eine Schar von einigen hundert Menschen letzten Endes, die im Besitz unermesslicher Vermögen sind und die infolge der eigenartigen Konstruktion des Staatslebens dort mehr oder weniger gänzlich unabhängig und frei sind. Denn das heißt, wir haben hier Freiheit, uns die meinen, damit vor allem freie Wirtschaft. Und unter freier Wirtschaft wieder verstehen Sie die Freiheit, Kapital nicht nur zu erwerben, sondern auch vor allem Kapital frei wieder zu verwenden. Frei zu sein in der Erwerbung des Kapitals von jeder staatlichen, das heißt volkslichen Aufsicht, aber auch in der Verwendung des Kapitals frei zu sein von jeder staatlichen und volkslichen Aufsicht. Das ist in Wirklichkeit der Begriff ihrer Freiheit. Und dieses Kapital nun, es schafft sich zunächst seine Presse. Sie reden von der Freiheit der Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Der Besitzer also. Und dieser Herr dirigiert nun das innere Bild dieser Zeitung, nicht der Redakteur. Wenn der heute etwas anderes schreiben will, als dem Herrn passt, dann fliegt er am nächsten Tag hinaus. Diese Presse nun, die absolute, unterwürfige, charakterlose Kanaille ihrer Besitzer ist. Diese Presse moduliert nun die öffentliche Meinung. Und die von dieser Presse mobilisierte öffentliche Meinung wird wieder eingeteilt in Parteien. Diese Parteien unterscheiden sich so wenig voneinander, als sie sich früher bei uns voneinander unterschieden haben. Sie kennen sie ja, die alten Parteien. Das war immer eines und dasselbe. Meistens ist es sogar in diesen Ländern so, dass die Familien aufgeteilt sind. Einer ist konservativ und der andere ist liberal. Und ein dritter, der ist in England bei der Arbeiterpartei. In Wirklichkeit sind alle drei Familienmitglieder jährlich beisammen und dirigieren ganz genau ihre weitere Haltung. Legen Sie fest. Es kommt noch dazu, dass das auserwählte Volk ja überall eine Gemeinschaft ist und nun tatsächlich alle diese Organisationen bewegt und dirigiert. Daher kommt auch bei einer Opposition dort nichts heraus. Die Opposition ist eigentlich immer das Gleiche. Und in allen grundsätzlichen Dingen, wo sich doch die Opposition bemerkbar machen müsste, sind sie immer eins und das Gleiche. Da haben sie eine Überzeugung. Diese Parteien mit dieser Presse, die formen die öffentliche Meinung. Nun müsste man doch meinen, dass vor allem in diesen Ländern der Freiheit und des Reichtums ein unerhörtes Wohlleben für das Volk bestehen müsste. Es ist aber umgekehrt. In diesen Ländern ist die Not der breiten Masse größer als irgendwo anders. Da ist dieses reiche England. 40 Millionen Quadratkilometer werden von ihm kontrolliert. Hunderte Millionen koloniale Arbeiter mit einem erbärmlichen Lebensstandard in Indien zum Beispiel, müssen dafür tätig sein. Man müsste nun meinen, in diesem England selbst, da muss dann wenigstens noch jeder einzelne Teilhaber an diesem Reichtum sein. Im Gegenteil, in diesen Ländern ist der Klassenunterschied der krasseste, den man sich denken kann. Armut, unvorstellbare Armut auf der einen Seite und auf der anderen ebenso unvorstellbare Reichtum. Die haben nicht ein Problem gelöst. Das sind Länder, die über die Schätze der Erde verfügen. Und ihre Arbeiter, die hausen in erbärmlichen Lücken. Länder, die über die Bodenschätze der Welt verfügen. Und die breite Masse ist miserabel gekleidet. Länder, die mehr als genügend an Brot und an all solchen Früchten haben könnten. Und Millionen ja, der unteren Schichten haben nicht genug, um sich nur den Magen einmal vollzufüllen, laufen verhungert herum. Leute, die auf der einen Seite es fertigbringen könnten, eine Welt mit Arbeit zu versehen, müssen es erleben, dass sie nicht einmal mit der Erwerbslosigkeit in ihrem eigenen Lande aufräumen können. Dieses reiche England hat jahrzehntelang jetzt 2,5 Millionen Erwerbslose gehabt. Dieses reiche Amerika, 10 bis 13 Millionen Jahr für Jahr. Dieses Frankreich, sechs, sieben, 800.000. Ja, meine Volksgenossen, was wollten wir dann erst von uns sagen? Aber es ist auch verständlich, in diesen Ländern der sogenannten Demokratie wird ja überhaupt gar nicht das Volk in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Was entscheidend ist, ist ausschließlich die Existenz dieser paar Macher der Demokratie. Das heißt also, die Existenz dieser paar hundert gigantischen Kapitalisten, die im Besitz ihrer ganzen Werke, ihrer ganzen Aktien sind und die letzten Endes damit diese Völker ausschließlich dirigieren. Die breite Masse interessiert sie nicht im geringsten. Die interessiert sie genau wie früher unsere bürgerlichen Parteien nur die Wahlzeit. Dann brauchen sie Stimmen. Sonst ist ihnen das Leben der breiten Masse vollkommen gleichgültig. Dazu kommt noch der Unterschied der Bildung. Ist es nicht geradezu spaßhaft, wenn wir jetzt hören, dass ein englischer Arbeiterparteiler, der im Übrigen als Oppositioneller von der Regierung offiziell bezahlt wird, wenn ein englischer Arbeiterparteiler sagt, wenn der Krieg zu Ende geht, dann wollen wir auch in sozialer Hinsicht einiges machen. Vor allem, es soll dann auch der englische Arbeiter einmal reisen können. Das ist ausgezeichnet, dass sie jetzt draufkommen, dass das Reisen nicht nur für Millionäre da sein soll, sondern auch für das Volk. Das haben wir aber bei uns schon immerhin seit einiger Zeit gelöst, diese Probleme. Nein, glauben Sie, in diesen Staaten, das zeigt ihre ganze Wirtschaftsstruktur, da herrscht letzten Endes unter dem Mantel der Demokratie der Egoismus einer verhältnismäßig ganz kleinen Schicht. Und diese Schicht wird nun von niemand korrigiert und kontrolliert. Und es ist verständlich, wenn daher ein Engländer sagt, wir wollen nicht, dass unsere Welt irgendwie zugrunde geht. Sie haben recht. Sie wissen ganz genau, ihr Imperium wird von uns gar nicht bedroht. Aber sie sagen sie mit Recht, wenn diese Gedanken, die in Deutschland populär werden, nicht beseitigt und ausgerottet werden, dann kommen sie auch über unser Volk. Und das ist das Gefährliche. Das wünschen wir nicht. Es würde ihnen gar nicht schaden, wenn es käme. Aber sie sind so borniert, wie bei uns auch viele borniert waren. Sie lieben auf dem Gebiet einfach ihre konservative, bisherige Praxis. Sie wollen sich davon nicht entfernen. Sie machen kein Hehl daraus. Sie sagen, diese ganzen Methoden passen uns nicht. Und was sind denn das für Methoden? Ja, wissen Sie, meine Kameraden, ich habe ja in Deutschland nichts zerschlagen. Ich bin immer sehr vorsichtig vorgegangen. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass wir uns das gar nicht erlauben können, etwas in Trümmer zu legen. Es war mein Stolz, dass die Revolution 33 ohne eine kaputte Fensterscheibe abging. Aber trotzdem haben wir ungeheure Wanderungen herbeigeführt. Ich will nur ein paar grundsätzliche Auffassungen sagen. Da ist zunächst die erste Auffassung. In dieser Welt der kapitalistischen Demokratien, da lautet der wichtigste Wirtschaftsgrundsatz. Das Volk ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft ist für das Kapital da. Und wir haben nun diesen Grundsatz umgedreht, nämlich das Kapital ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft ist für das Volk da. Das heißt mit anderen Worten, das Primäre ist das Volk. Alles andere ist nur ein Mittel zum Zweck. Das ist der Zweck. Wenn eine Wirtschaft es nicht fertigbringt, ein Volk zu ernähren, zu begleiten und so weiter, dann ist sie schlecht. Ganz gleichgültig, und wie ein paar hundert Leute sagen, aber für mich ist sie gut. Du, mich interessieren gar nicht die Dividenden. Ich bezweifle nicht, dass in unserem Staat das nicht möglich ist. Ja, es darf nicht einmal sein. Wir haben hier Grenzen gezogen. Man sagt sofort, Gott, sehen Sie, das ist eben, Sie terrorieren die Freiheit. Jawohl, die terrorisieren wir, wenn die Freiheit auf Kosten der Gemeinschaft geht. Dann beseitigen wir sie. Diese Leute haben die Möglichkeit, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, aus ihrer Rüstungsindustrie 76, 80, 95, 140, 160% Dividende einzustreichen. Ja, natürlich. Sie sagen, wenn diese deutschen Methoden um sich greifen, hört sich das auf. Da haben Sie vollkommen recht. Das werde ich nicht dulden. Ich glaube, dass 6% genügend sind. Aber von diesen 6% nehmen wir auch wieder die Hälfte weg. Und von dem Rest müssen wir den Nachweis wissen, dass das wieder im Interesse der Volksgemeinschaft angelegt wird. Das heißt also, der Einzelne hat nicht das Recht, vollkommen frei über das zu verfügen, was im Interesse der Volksgemeinschaft angelegt werden muss. Wenn ihr persönlich darüber vernünftig verfügt, ist es gut. Wenn ihr nicht vernünftig verfügt, dann greift der nationalsozialistische Staat ein. Oder ein anderes Beispiel. Außer diesen Dividenden gibt es dann die sogenannten Aufsichtsratsgebühren. Sie wissen vielleicht noch gar nicht, wie furchtbar die Tätigkeit eines Aufsichtsrates ist. Man muss also da im Jahr... Man muss also da im Jahr einmal eine Reise tun. Man muss dann zur Bahn gehen, man muss sich dann in die erste Klasse hineinsetzen und muss irgendwo hinfahren. Und dann muss man in ein Lokal hineingehen, um 10 Uhr oder um 11 Uhr, je nachdem. Und dann wird dort ein Bericht verlesen und da muss man dann zuhören. Und wenn der Bericht verlesen ist, dann muss man anhören, dass ein paar etwas sagen dazu. Und das kann natürlich auch sogar über die erste Zeit dauern, kann 1 oder 2 Uhr werden. Und nach 2 Uhr muss man wieder aufstehen. Und man muss dann wieder seine Reise zurückmachen. Wieder zurückfahren muss man. Erster Klasse wieder zurückfahren. Und es hat wohl da jeder das Recht, dass er dann im Jahr so 60 oder 80 oder 100.000 Mark, das war bei uns früher auch, als Entschädigung fordert. Denn er versäumt ja anscheinend sehr viel. Und außerdem die Anstrengung muss ich auch bezahlt machen. Diesen Unverschieden. Diesen Unfug, den haben wir allerdings bei uns eben beseitigt. Denn es ist nur eine Verschleierung von Gewinnen gewesen, weiter gar nichts. Und vor allem, es war ein Mittel zur Bestechung. Denn die Herren Abgeordneten sind Aufsichtsräte. Das war bei uns auch. Wir haben das beseitigt. Kein Abgeordneter darf Aufsichtsrat sein. Es sei denn, Gänzen unbezahlt. Irgendeine Bezahlung ist ausgeschlossen, unter jeglicher Form ausgeschlossen. In diesen anderen Ländern ist das eben nicht. Sie sagen nun, ja, das ist für uns ein heiliger Staat, das gebe ich zu, der macht sich auch bezahlt dafür. Aber ob der Staat auch für die Völker heilig ist, das ist etwas anderes. Ich glaube, für die Völker ist das schädlich. Ich glaube, das kann man nicht aufrechterhalten, dass ein Mensch ein ganzes Jahr schuftet und arbeitet und dann einen demgegenüber geradezu lächerlichen Lohn bekommt und ein anderer, der setzt sich einmal in eine Sitzung hinein und streicht dafür nun ungeheure Gehälter ein. Das sind unmögliche Zustände. Wir Nationalsozialisten treten auch auf der anderen Seite jeder Gleichmacherei entgegen. Wenn heute einer durch seine Genialität etwas Gewaltiges erfindet, durch seine geistige Arbeit und seinen ungeheuren Nutzen bringt, dann sind wir großzügig. Das ist dann Arbeit. Der Mann nützt dann unserer Volksgemeinschaft. Aber als Drohne in dieser Volksgemeinschaft leben, das möchten wir allmählich unmöglich machen. Und sehen Sie nun, das könnte ich ins Endlose erweitern. Aber das sind nun 2 Welten, die da gegeneinander stehen. Und Sie haben ganz recht in England, wenn Sie sagen, mit der Welt können wir uns nie versöhnen. Wie kann sich auch so ein Kapitalist mit meinen Grundsätzen versöhnen? Hier kann der Teufel in die Kirche gehen und Weihwasser nehmen, bevor die sich mit den Gedanken auseinandersetzen können, die für uns heute selbstverständlich sind. Wir haben dafür ja auch unsere Probleme aber gelöst. Meine Volksgenossen, es wird uns beispielsweise auch etwas vorgeworfen. Man sagt, wir kämpfen für die Aufrechterhaltung des Goldstandards der Währung. Das verstehe ich. Wir haben das Gold. Wir hatten einmal auch Gold.
Das hat man uns dann ausgeplündert und ausgepresst. Als ich zur Macht kam, da war es bei mir keine Boshaftigkeit, dass ich mich vom Goldstandpunkt entfernte. Es war nämlich gar kein Gold da. Es war für mich auch nicht schwierig, diese Entfernung durchzuführen. Wenn einer nichts hat, dann kann er sich leicht von dem trennen, was er nicht hat. Wir haben kein Gold gehabt, wir hatten keine Devisen, das hat man uns im Lauf von 15 Jahren alles ausgepresst. Aber nun, meine Volksgenossen, ich war auch nicht unglücklich darüber. Wir haben eine ganz andere Wirtschaftsauffassung. Unserer Überzeugung nach ist das Gold überhaupt gar kein Wertfaktor, sondern nur ein Faktor zur Unterdrückung, das heißt besser zur Beherrschung der Völker. Ich habe, als ich zur Macht kam, nur eine einzige Hoffnung besessen. Auf die baute ich. Das war die Tüchtigkeit, die Fähigkeit des deutschen Volkes, des deutschen Arbeiters und die Intelligenz unserer Erfinder, unserer Ingenieure, unserer Techniker, unserer Chemiker und so weiter. Auch die Geschicklichkeit unzähliger Organisatoren unserer Wirtschaft. Damit habe ich gerechnet. Ich stand vor einer einfachen Frage. Sollen wir denn kaputt gehen, zugrunde gehen, weil wir kein Gold haben? Soll ich mich an einen Wahnsinn hängen lassen, der uns vernichtet? Ich habe die andere Auffassung vertreten. Wenn wir schon kein Gold haben, dann haben wir Arbeitskraft. Und die deutsche Arbeitskraft, das ist unser Gold und das ist unser Kapital. Und mit dem Gold schlage ich jede andere Masse weg. Denn von was leben denn die Menschen? Leben sie etwa von Dukaten, die man ihnen eingibt? Sie leben von Nahrungsmitteln, die der Bauer schaffen muss. Also Arbeit muss das schaffen. Sie kleiden sich von Stoffen, die fabriziert werden müssen. Also der Arbeiter muss sie fabrizieren. Sie wollen Wohnungen leben, die gebaut werden müssen. Also der Arbeiter muss sie bauen. Und das Material dazu, die Rohstoffe, müssen durch Arbeit geschaffen werden. Ich habe meine ganze Wirtschaft nur aufgebaut auf den Begriff Arbeit. Und wir haben unsere Probleme gelöst. Und das Wunderbare ist bei den Völkern, die Kapitalfremde sind mit ihren Währungen kaputt gegangen. Das Pfund kann man heute in der Welt nicht verkaufen. Wenn man das einem nachwirft, dann weicht er aus, dass er nicht getroffen wird davon. Und unsere Mark, hinter der gar kein Gold steht, die ist stabil geblieben. Warum? Ja, meine Volksgenossen, Gold steht keins dahinter, aber ihr steht dahinter, eure Arbeit steht dahinter. Ihr habt mir geholfen, dass die Mark stabil blieb. Die Währung ohne Gold ist heute mehr wert als Gold. Denn sie ist flüssige Produktion. Das ist dem deutschen Bauer zu verdanken, der gearbeitet hat, von früh bis spät. Und das ist dem deutschen Arbeiter zuzuschreiben, der seine ganze Kraft hineinlegte. Und nun ist auf einmal wie mit einem Zauber das ganze Problem gelöst worden. Wenn ich, meine lieben Freunde, öffentlich vor 8 oder 9 Jahren erklärt hätte, in 6, 7 Jahren wird das Problem nicht mehr sein, wie bringen wir die Arbeitslosen unter, sondern das Problem wird dann lauten, wo kriegen wir Arbeitskräfte her? Wenn ich das gesagt hätte, hätte mir das damals sehr geschadet. Denn man hätte erklärt, der ist wahnsinnig. Mit dem kann man überhaupt gar nicht gehen, dem darf man keine Stimme geben, der ist ein Fantast. Das ist aber heute Wirklichkeit geworden. Heute ist nur eine Frage bei uns, wo ist deine Arbeitskraft? Das, meine Volksgenossen, ist der Segen der Arbeit. Nur Arbeit schafft neue Arbeit, nicht Geld schafft Arbeit. Nur Arbeit schafft neue Arbeit. Arbeit schafft Werte, die Menschen belohnen, die selber wieder arbeiten wollen. Was der eine schafft, gibt dem anderen die Voraussetzung zu seinem Leben und damit zu seinem Schaffen. Und wenn wir die Arbeitskraft unseres Volkes mit dem Höchsten mobilisieren, dann wird auf den Einzelnen immer mehr und mehr auch an Lebensgütern treffen.
Denn die Tatsache ist, dass wir diese 7 Millionen der Wertlosen im Wirtschaftsprozess eingliederten, dass wir weitere 6 Millionen von Halbarbeitern zu Ganzarbeitern machten, dass wir sogar zu Überstunden gekommen sind und dass alles das bezahlt wird mit einer Reichsmark, die, solange der Friede währte, ihren Wert behielt und die wir erst jetzt im Krieg rationieren. Nicht, weil sie den Wert verliert, sondern weil wir jetzt einen Teil der Produktion für die Kriegsproduktion umstellen mussten, um damit den Kampf um die deutsche Zukunft erfolgreich bestehen zu können. Das, meine Volksgenossen, ist auch eine Welt, die wir hier aufbauen. Eine Welt der gemeinsamen Arbeit, eine Welt gemeinsamer Anstrengungen, aber auch eine Welt gemeinsamer Sorgen, gemeinsamer Pflichten. Ich habe mich nicht gewundert, dass man in diesen anderen Ländern erst zum Teil nach 2, 3, 5, 7 Monaten, zum Teil nach 1 Jahr mit der Rationierung begann. Glauben Sie, das ist kein Zufall? In all diesen Ländern ist das Berechnung. Vielleicht hat sich mancher Deutsche gewundert, dass am ersten Tag des Kampfes am Morgen bereits die Marken gekommen sind. Tja, meine Volksgenossen, dieses ganze Markensystem hat natürlich 2 Seiten. Man wird mir sagen, wäre es nicht gescheiter, man würde auf dem oder dem Gebiet darauf verzichten. Gott, sie geben, was heißt das schon, sie geben nur so viel Gramm Kaffee ab, da bekommt keiner viel. So bekäme wenigstens einige etwas, das gebe ich zu. Das ist das eben, was wir vermeiden wollten. Wir wollten eben vermeiden, dass in dem Wichtigsten, was zum Leben gehört, der eine mehr hat als der andere. Es gibt andere Dinge. Ein kostbares Gemälde. Es kann sich nicht jeder einen Tizian kaufen, selbst wenn er das Geld hätte, weil Tizian nicht so viele Bilder gemalt hat. Also, das kann man dem einen oder dem anderen geben, der soll dafür bezahlen. Der gibt sein Geld auf diese Weise dann wieder aus und das kommt dann wieder in kurzer Zeit unter die Menschheit. Aber was zum Essen notwendig ist, da hat jeder den gleichen Lebensanspruch. In den anderen Staaten hat man gewartet. Man hat erst geschrieben, soll das Fleisch rationiert werden? Das ist der erste Alarmschuss. Das heißt also, wenn du Kapital hast, decke dich ein, kaufe dir einen Eisschrank und leg dir ein paar Speckschwarten gleich zurecht. Oder soll man Kaffee rationieren? Es bestehen hier 2 verschiedene Meinungen, ob man ihn rationieren soll oder nicht. Aber es wäre nicht ausgeschlossen, dass die Meinung am Ende siegt, die glaubt, dass man auch den Kaffee rationieren soll. Das wird 4 Wochen so geschrieben. Jeder, der nur etwas Grütze im Kopf hat, und das ist natürlich bei den Demokratien schon der Fall, der sagt, hallo, was? Also Kaffee wird demnächst gepackt. Also Kaffee einkaufen. Und dann rationiert man, das heißt, wenn nichts mehr da ist. Das wollten wir vermeiden. Deshalb haben wir jetzt im Krieg diese Beschränkungen vornehmen müssen, von vornherein. Für alle gleichmäßig. Und wir verstehen wenig Spaß, wenn sich da einer dagegen versündigt. Das eine ist aber sicher, meine Volksgenossen. Wenn wir alles zusammennehmen, dann haben wir heute hier einen Staat, der wirtschaftlich und politisch anders orientiert ist wie die westlichen Demokratien. In diesem Staat bestimmt ohne Zweifel das Volk das Dasein. Das Volk bestimmt in diesem Staat die Richtlinien seiner Führung. Denn es ist tatsächlich möglich geworden, in diesem Staat die breite Masse im weitesten Ausmaß zurecht in die Partei einzubauen. Diese Riesenorganisation, die von unten beginnt und Millionen Menschen umfasst. Die Millionen von Funktionären, das sind lauter Menschen aus dem Volk. Und das baut sich nach oben auf. Es ist zum ersten Mal ein Staat in unserer eigenen deutschen Geschichte, der grundsätzlich alle gesellschaftlichen Vorurteile in der Stellenbesetzung beseitigt hat. Nicht etwa jetzt im zivilen Leben. Ich bin ja selber das letzte Dokument dessen. Ich bin nicht einmal Jurist. Bedenken Sie, was das heißt. Ich bin trotzdem Ihr Führer. Kontrolle. Im allgemeinen Leben haben wir das so fertig gebracht, dass in all die Stellen hinauf jetzt Menschen kommen, die aus dem Volk sind. Reichsstatthalter, die früher Landarbeiter gewesen sind, die früher Schlosser gewesen sind. Nein, wir haben sogar beim staatlichen Durchbruch vollzogen, dort, wo der Durchbruch am schwersten schien, auch in der Wehrmacht. Tausende an Offiziere werden befördert und sind aus dem Mannschaftsstand hervorgegangen. Wir haben auch hier alle Hemmungen beseitigt. Wir haben heute Generale, die noch vor 22, 23 Jahren gewöhnliche Soldaten und Offiziere gewesen sind. Wir haben hier alle Hemmungen gesellschaftlicher Art überwunden. Und wir bauen ja nun vor allem für die Zukunft auf. Denn Sie wissen, wir haben unzählige Schulen, nationalpolitische Erziehungsanstalten und Adolf-Hitler-Schulen. In diese Schulen, da holen wir die talentierten Kinder hinein. Die Kinder unserer breiten Masse. Arbeitersöhne, Bauernsöhne, wo die Eltern niemals es bezahlen könnten, dass ihre Kinder ein höheres Studium mitmachen. Die kommen hier allmählich hinein und werden hier weitergebildet. Und sie werden später einmal in den Staat hineingeführt. Sie kommen später in die Partei, sie kommen in die Ordensburgen. Sie werden die höchsten Stellen einmal einnehmen. Wir haben hier große Möglichkeiten geschaffen, diesen Staat so ganz von unten auf aufzubauen. Das ist nun eben unser Ziel. Und das ist auch, das kann ich Ihnen sagen, meine Freunde, das ist unsere ganze Lebensfreude. Es ist so etwas Herrliches, für so ein Ideal kämpfen zu können. Es ist so wunderbar, dass wir uns sagen dürfen, wir haben ein fast fantastisch anmutendes Ziel. Und schwebt ein Staat vor in der Zukunft, bei dem jede Stelle vom fähigsten Sohn unseres Volkes besetzt sein soll. Ganz gleich wie vorher kommt. Ein Staat, in dem Geburt gar nicht ist und Leistung und Können alles. Das ist unser Ideal, für das wir nun arbeiten und für das wir mit dem ganzen Fanatismus arbeiten und mit unserer ganzen, ich darf sagen, Glückseligkeit arbeiten. Unsere größte Freude auf dieser Welt, die uns gegeben werden konnte. Und dem steht nun ein anderes Gebilde gegenüber, eine andere Welt. Und dort ist das letzte Ideal immer wieder doch der Kampf um das Vermögen, um das Kapital, der Kampf für die Familie, der Kampf für den Egoismus des Einzelnen und alles andere ist dort nur ein Mittel zum Zweck. Das sind die beiden Welten und die stehen heute miteinander im Kampf. Wir wissen ganz genau, wenn wir in diesem Kampf unterliegen, dann ist das Ende. Nicht etwa unserer sozialistischen Aufbauarbeit, es ist das Ende des deutschen Volkes. Denn ohne die Zusammenfassung dieser Kraft können eben diese Menschen gar nicht ernährt werden. Das ist eine Masse von heute weit über 120, 130 Millionen, die davon abhängig ist. Darunter allein 85 Millionen unseres eigenen Volkes. Das wissen wir. Und die andere Welt sagt, wenn wir verlieren, dann bricht unser weltkapitalistisches Gebäude zusammen. Dann wir haben das Gold gehortet, das liegt jetzt in unseren Kellern, das hat plötzlich keinen Wert. Wenn die Idee unter die Völker kommt, dass die Arbeit das Entscheidende ist, was dann? Dann haben wir das Gold umsonst gekauft. Unser ganzer Weltherrschaftsanspruch kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Völker werden diese wenigen Familiendynastien beseitigen. Sie werden dann mit sozialen Forderungen kommen. Es wird ein Einsturz erfolgen. Und ich verstehe daher, wenn Sie erklären, das wollen wir unter allen Umständen verhindern. Das wollen wir vermeiden. Sie sehen ganz genau, wie der Aufbau unseres Volkes stattfindet. Es ist bei Ihnen so ganz klar. Nur ein Beispiel.
dort ein Staat, der regiert wird von einer ganz dünnen Oberschicht. Diese Oberschicht schickt immer wieder ihre Söhne von vornherein in eigene Erziehungsanstalten. Dort, das Eton College und auf unserer Seite die Adolf-Hitler-Schule oder die nationalsozialistische Erziehungsanstalt. Nationalpolitische Schule. Zwei Welten. Im einen Fall die Kinder des Volkes, im anderen Fall nur die Söhne dieser Geldaristokratie, dieser Finanzmagnaten. Dort nur Leute, die im Staat eine Rolle spielen, aus dieser Schule, und hier Leute, die im Staat eine Rolle spielen, aus dem Volk. Das sind zwei Welten. Ich gebe zu, eine der beiden Welten muss zerbrechen. Entweder die eine oder die andere. Im einen Fall, wenn wir zerbrechen würden, würde mit uns das deutsche Volk zerbrechen. Wenn die andere Welt zerbricht, bin ich zu überzeugen, werden die Völker überhaupt erst frei. Denn unser Kampf richtet sich gar nicht gegen den Engländer als Mann oder gegen den Franzosen. Wir haben gegen sie nichts. Jahrelang habe ich meine außenpolitische Zielsetzung klargelegt. Ich habe von ihnen nicht so viel verlangt. Gar nichts. Als sie eintraten in den Krieg, da kommen sie nicht zu sagen, wir treten ein, weil die Deutschen das verlangt haben. Sondern gegen das. Sie haben damals ganz offen gesagt, wir treten ein, weil uns das deutsche System nicht passt. Weil wir fürchten, dass dieses System auf unsere Völker ergreift. Deswegen führen sie diesen Krieg. Sie wollen unser Volk damit wieder zurückschmettern in die Zeiten von Versailles, in dieses ganze namenlose Unglück. Und sie täuschen sich dabei. Wenn schon in diesem Krieg die Signale so gestellt sind, dass hier Gold gegen Arbeit, Kapital gegen die Völker und die Reaktion gegen den Menschheitsfortschritt ist, dann wird die Arbeit und dann werden die Völker und dann wird der Fortschritt siegen. Auch die ganze jüdische Unterstützung wird Ihnen dabei nicht helfen. Ich habe das vorausgesehen, seit Jahren. Denn was habe ich von der anderen Welt verlangt? Gar nichts als nur das Recht, dass sich die Deutschen zusammenschließen und zweitens, dass man ihnen das zurückgibt, was man ihnen genommen hat. Sonst gar nicht. Etwas, was für die anderen Völker gar keinen Wert hatte. Und wie oft habe ich ihnen die Hand hingestreckt? Gleich nach der Machtübernahme. Ich sagte, ich habe gar keine Lust aufzurüsten. Denn was heißt rüsten? Das verschlingt mir so viel Arbeitskraft. Gerade ich, der ich doch die Arbeitskraft als das Entscheidende ansehe. Ich wollte die deutsche Arbeitskraft für meine anderen Pläne einsetzen. Und das, meine Volksgenossen, ich glaube, das wird sich schon herumgesprochen haben, dass ich immerhin ziemlich bedeutende Pläne besitze. Schöne und große Pläne für mein Volk. Ich habe den Ehrgeiz, das sage ich, mein deutsches Volk reicht, das deutsche Land schön zu machen. Ich möchte, dass der Lebensstandard des Einzelnen gehoben wird. Ich möchte, dass wir die beste und schönste Kultur bekommen. Aber ich möchte nicht, dass wir die Theater wie in England für ein paar der oberen 10.000 nur reservieren. Ich möchte, dass das ganze Volk daran Anteil nimmt. Ich möchte die breite Masse so organisiert sehen, dass die ganze herrliche deutsche Kultur ihr zugutekommt. Das sind ungeheure Pläne, die wir besaßen. Und dazu brauche ich die Arbeitskraft. Die Rüstung nimmt mir dafür die Arbeiter nur weg. Ich habe nur Vorschläge gemacht, die Rüstung zu begrenzen, meinetwegen ganz abzuschaffen. Man hat mich ja nur ausgelacht. Ich hörte nur ein Nein. Ich habe Vorschläge gemacht, einzelne Rüstungen zu begrenzen. Man lehnte das ab. Ich habe Vorschläge gemacht, wenigstens dann den Kampf zu beschränken. Man hat das abgelehnt. Ich habe Vorschläge gemacht, die Luftwaffe überhaupt herauszunehmen aus dem Krieg. Man hat das abgelehnt. Ich machte dann die Vorschläge, dass man wenigstens die Bombenwaffe, man hat es auch abgelehnt. Man sagte, Bomben, das könnte also passen, das brauchen wir. Wir haben die, ihr habt sie nicht. Damit werden wir euch ja, wenn notwendig, werden wir euch ja unser Regime aufzwingen. Nun bin ich der Mann, der keine Dinge halt macht. Wenn es schon einmal notwendig ist, sie zu wehren, dann wehre ich mich mit einem unbändigen Anarchismus. Als ich sah, dass der bloße deutsche Wiederaufstieg die gleichen Leute in England sofort wieder mobilisiert, die schon vor dem Weltkrieg zum Kriege hetzten, da war ich mir bewusst, dass eben dieser Kampf noch einmal ausgetragen werden wird müssen, dass die anderen den Frieden eben nicht wollen. Denn es war ja ganz klar, was bin ich vor dem Weltkrieg gewesen? Ein unbekannter, namenloser Mensch. Was war ich im Krieg? Ein ganz kleiner, gewöhnlicher Soldat. Ich habe keine Verantwortung am Weltkrieg gehabt. Wer sind die Leute, die heute in England führen? Das sind die gleichen Leute, die bereits vor dem Weltkrieg die Hetze betrieben hatten. Der gleiche Churchill, der im Weltkrieg schon der gemeinste Kriegshetzer war, das ist der jetzt verstorbene Herr Chamberlain, der damals genauso bereits hetzte. Und die ganze Korona, die dazugehört, und natürlich jenes Volk, das immer mit den Trompeten von Jericho glaubt, die Völker zerbrechen zu können. Es sind die alten Geister, die da wieder lebendig geworden sind. Und dagegen habe ich nun das deutsche Volk gerüstet. Auch aus einer Überzeugung. Ich habe selber als Soldat den Weltkrieg mitgemacht und habe es so oft erlebt, was es heißt, vom anderen beschossen zu werden, ohne selbst zurückschießen zu können. Was es heißt, keine Munition zu besitzen oder zu wenig. Immer nur vom anderen geschlagen zu sein. Ich habe damals meinen ganzen Glauben in das deutsche Volk gewonnen. Und für die Zukunft des deutschen Volkes, aus meiner Kenntnis des deutschen Soldaten, des kleinen Musketiers, er ist in meinen Augen der große Held gewesen. Auch natürlich die anderen Volksschichten haben alles getan, sicherlich. Aber es ist doch ein Unterschied gewesen. Der eine, der zu Hause an sich im Vermögen lebt und im Reichtum existierte, für den hat ja Deutschland damals ganz schön ausgesehen. Der konnte an allem teilhaben, an der Kultur, an schönem Leben und so weiter, konnte die deutschen Künstler, die deutsche Kunst und das alles konnte er genießen, er konnte durch die deutschen Lande fahren, er konnte deutsche Städte besichtigen und so weiter. Alles war für ihn schön. Dass er dann eintrat für das damalige Deutschland, war verständlich. Aber auf der anderen Seite, da war dieser ganz kleine Musketier, dieser kleine Prolet, der kaum genug Flöhe zum Essen noch hatte, der sie immer abrackern musste, um dann da sein. Und der trotzdem nun 4 Jahre lang wie ein Held da draußen gekämpft hat. Auf den habe ich mein Vertrauen gesetzt und an dem habe ich mich wieder aufgerichtet, als die anderen daher an Deutschland verzweifelten. Da habe ich im Blick auf diesen Mann wieder meinen Glauben an Deutschland gewonnen. Ich sagte mir, Deutschland geht gar nicht zugrunde. Deutschland geht gar nicht zugrunde, wenn es solche Menschen hat. Aber ich habe erlebt, wie diese Kämpfersoldaten immer in der Hinterhand waren, weil der andere sie einfach materialmäßig erledigen konnte. Ich war damals nicht überzeugt, vielleicht, dass uns der Engländer auch noch einmal persönlich überlegen war. Es war ein Wahnsinniger, der sagt, ich hätte ein Minderheitsgefühl dem Engländer gegenüber. Die sind wohl verrückt. Ich habe niemals ein Minderheitsgefühl gehabt. Das Problem, ein Deutscher gegen einen Engländer, war ja damals überhaupt nicht zur Diskussion gestellt. Das war überhaupt kein Problem. Sie haben damals bereits um die ganze Welt gewinkelt, damit sie Unterstützung bekamen. Und ich war dieses Mal entschlossen, meinerseits in der Welt vorzubauen, um unsere Position zu erweitern und zweitens im Inneren uns so zu rüsten, dass der deutsche Soldat nicht mehr verlassen und einer Übermacht preisgegeben allein an der Front stehen muss. Und nun ist der Kampf gekommen. Ich habe auch hier alles getan, was ein Mensch überhaupt tun konnte, fast zur Selbstentwürdigung, um es zu vermeiden. Ich habe den Engländern Angebot um Angebot gemacht. Ich habe mit ihren Diplomaten hier gesprochen und habe sie beschworen, sie möchten doch Vernunft annehmen. Aber es war nicht zu wollen, sie wollten den Krieg und sie haben auch gar keinen Hehl gemacht. Seit 7 Jahren erklärt Mr. Churchill, ich will den Krieg. Er hat ihn jetzt. das bedauert, dass Völker gegeneinander kämpfen müssen, die ich so gerne zusammenführen wollte, die in meinen Augen miteinander nur Gutes hätten stiften können. Aber wenn diese Herren das Ziel haben, den nationalsozialistischen Staat zu beseitigen, das deutsche Volk aufzulösen und wieder in seine Bestandteile zu zerlegen und so weiter, wie ihre Kriegsziele ja lauteten und im Inneren auch heute lauten, dann werden sie dieses Mal eine Überraschung erleben. Und ich glaube, diese Überraschung hat bereits begonnen. Es sind unter ihnen viele alte Weltkriegssoldaten und sie wissen ganz genau, was Raum und was Zeit heißt. Viele von ihnen sind damals auch im Osten gewesen. Und alle die Namen, die sie im Jahr 39 lesen konnten, sind ihnen ganz geläufig. Sie sind vielleicht viele von ihnen damals im schlechten Wetter oder in der brennenden Sonne auch marschiert. Und es waren endlose Wege. Und wie schwer ist das damals erkämpft worden? Was hat das damals für Blut gekostet, um nur hier Kilometer und Kilometer vorwärts zu kommen? Und, meine Volksgenossen, in welchem Sturmschreck haben wir dieses Mal vor über einem Jahr diese Entfernungen zurückgelegt? 18 Tage und der Staat, der uns vor Berlin zerhacken wollte, war beseitigt. Und dann kam der britische Überfallversuch auf Norwegen. Ich habe allerdings von jenen Engländern, die alles wissen, hören müssen, dass wir den Winter über geschlafen hätten. Und ein großer Staatsmann versicherte mir sogar, dass ich den Autobus versäumt hätte. Aber wir sind gerade noch zurückgekommen, um vor den Engländern einzusteigen. Überhaupt bin ich dadurch plötzlich wieder wach geworden. Und wir haben dann in wenigen Tagen diese norwegische Position uns gesichert, hinauf die Kirkenes. Und ich brauche Ihnen nicht zu erklären, wo der deutsche Soldat steht, kommt kein anderer hin. Und dann wollten Sie es nun schlauer und noch schneller machen im Westen, Holland und Belgien. Und das führte zur Auslösung jener Offensive, der wieder viele, gerade unsere älteren Männer, mit banger Sorge entgegensahen. Ich weiß ganz genau, was viele damals dachten. Die haben den Westkrieg erlebt. Sie haben damals alle die Kämpfe um Flandern erlebt, die Kämpfe im Artois. Sie haben erlebt die Kämpfe um Verdun. Und sie lebten alle unter der Vorstellung, hier ist eine Maschinolinie. Wie soll das bezwungen werden? Was wird das vor allem für Blut kosten? Was wird das für Opfer kosten? Und wie langsam geht das vielleicht? Und in 6 Wochen war dieser Feldzug ebenfalls beendet. Belgien, Holland. Belgien, Holland und Frankreich niedergeworfen und die Kanalküste besetzt und dort unsere Batterien aufgebaut und unsere Stützpunkte eingerichtet. Und auch hier kann ich sagen, keine Macht der Welt wird uns gegen unseren Willen aus diesem Gebiet entfernen können. Und nun, meine Volksgenossen, die Opfer. Sie sind für den Einzelnen sehr schwer. Die Frau, die ihren Mann verloren hat, sie hat das Höchste verloren, was sie besitzt. Und das Kind, das den Vater verlor, ist gleich. Und die Mutter, die ihr Kind opferte, oder auch die Frau oder die Geliebte, die den ihren ziehen ließen und ihn nimmer mehr sehen, die haben alle ein großes Opfer gebracht. Wenn wir aber das zusammenrechnen, gemessen an den Opfern des Weltkriegs, so schwer es für den Einzelnen ist, im Gesamten, wie unvergleichlich klein sind sie. Bedenken Sie, wir haben noch nicht annähernd so viele Tote als Deutschland, das heißt im Wesentlichen ja Preußen, 1870, 71 im Kampf gegen Frankreich hatte. Für diese Opfer haben wir eigentlich den Ring um Deutschland gesprengt. Und die Zahl der Verwundeten ist ebenfalls eine ungeheuer mäßige. Nur ein Bruchteil dessen, was wir selbst einst vorgesehen hatten. Und nun, meine
deutschen Rüstungsarbeitern. Das verdanken wir natürlich unserer herrlichen Wehrmacht, die von einem neuen Geist erfüllt ist, in die auch der Geist unserer Volksgemeinschaft eingezogen ist, die jetzt weiß, warum sie eigentlich kämpft. Wir verdanken das unseren Soldaten, die Ungeheures geleistet haben. Aber der deutsche Soldat dankt es auch euch Rüstungsarbeiter, dass ihr ihm die Waffen gegeben habt. Denn zum ersten Mal ist er dieses Mal angetreten, nicht etwa mit dem Gefühl der geringeren Zahl oder der Unterlegenheit der Waffe, sondern auf jedem Gebiet war unsere Waffe besser. Das ist euer Verdienst. Das Ergebnis eurer Werkmannsarbeit, eures Fleißes, eures Könnens und eurer Hingabe. Und wenn heute Millionen deutsche Familien noch ihren Ernährer besitzen, für die Zukunft wieder haben werden, wenn unzählige Familien ihre Väter, wenn unzählige Mütter ihre Söhne haben, dann verdanken sie das euch, meine Rüstungsarbeiter. Ihr habt ihnen die Waffe gegeben. Durch die sie so sehen konnten, Waffen, die sie heute so zuversichtlich sein lassen, dass jeder Soldat weiß, wir sind nicht nur die besten Soldaten der Welt, sondern wir haben auch die besten Waffen der Welt. In der Zukunft erst recht. Das ist der Unterschied zum Weltkrieg, aber nicht nur das, vor allem auch der deutsche Soldat hat dieses Mal Munition. Ich weiß nicht, meine Volksgenossen, wenn man hinterher nach dem Krieg einmal vielleicht das genau nachrechnet, wird man vielleicht sogar sagen, Herr, nämlich ich, Sie waren ein Verschwender. Sie haben Munition machen lassen, die hier gar nicht gebraucht worden. Das liegt ja alles da. Ja, mein Freund, ich habe Munition machen lassen, weil ich den Weltkrieg erlebt habe und weil ich das vermeiden wollte. Und weil ich mir sagte, Granaten kann ich ersetzen, Bomben kann ich ersetzen, Menschen nicht. Ist in diesem Kampf das Munitionsproblem überhaupt kein Problem gewesen, nur vielleicht das Nachschubproblem. Und als der Kampf zu Ende war, da haben wir auf allen Gebieten kaum eine Monatsrate unserer Produktion verbraucht. Wir stehen da heute gerüstet für jeden Fall. England mag tun, was es tun will. Es wird mit jeder Waffe größeres Pflege bekommen. Und wenn es irgendwo auf dem Kontinent wieder Fuß fassen will, dann werden wir uns wieder vorstellen. Und ich hoffe nur eines, wir haben nicht verlernt, hoffentlich haben die Engländer nicht vergessen. Auch den Kampf der Luft. Ich wollte nicht. Wir nehmen ihn auf, wir führen ihn zu Ende. Ich wollte ihn nicht. Ich habe immer mich dagegen gewehrt. Wir haben im ganzen Polenfeldzug diesen Kampf nicht geführt. Ich habe keine Nachtangriffe machen lassen. Man sagte, weil sie bei Nacht nicht fliegen können. Ja. Ob wir bei Nacht fliegen können, das werden Sie übrigens jetzt schon gemerkt haben. Aber man kann bei Nacht nicht so gut zielen. Ich wollte nur kriegswichtige Objekte angreifen. Wollte nur an der Front angreifen. Nur gegen Soldaten kämpfen. Nicht gegen Frauen und nicht gegen Kinder. Das war ein Datendürfnis. Wir haben es auch in Frankreich nicht getan. Wir haben keinen Nachtangriff geflogen. Aus dem ganz gleichen Grund, als wir den Angriff auf Paris machten, sind nur die paar Rüstungsobjekte herausgegriffen worden. Unsere Flieger haben wunderbar gezielt. Das konnte sich jeder überzeugen, der das gesehen hat. Da fällt es diesem großen Strategen Churchill ein, den unbeschränkten Luftkrieg bei Nacht zu beginnen. Er hat mit Freiburg den Breisgau begonnen und hat das nun weitergeführt. Es ist überhaupt nicht ein Rüstungsbetrieb zerschmettert worden, denn nach den englischen Nachrichten ist das hier sowieso nur noch eine Mondlandschaft. Aber sie haben keinen einzigen Rüstungsbetrieb außer Betrieb gesetzt. Sie haben allerdings viele unglückliche Familien getroffen, Frauen und Kinder. Ein Lieblingsziel von ihnen waren immer Lazarette. Warum? Man kann sich das nicht erklären. Sie wissen selbst in Berlin, wie oft sie hier unsere Lazarette beworfen haben. Gut, ich habe einen Monat gewartet. In der Meinung, dass nach der Beendigung des Frankreich-Feldzuges der Engländer diese Art von Kriegführung aufgeben würden. Es war vergeblich, ein zweites, ein drittes Monat. Ja nun, wenn also sowieso Bomben geworfen werden, dann natürlich kann ich es vor dem deutschen Volk nicht verantworten, meine eigenen Volksgenossen zugrunde gehen zu lassen und Fremde zu schonen. Sondern dann muss eben auch dieser Krieg geführt werden, ohne Tapferkeit, die uns zur Verfügung steht. Und wenn die Stunde der endgültigen Auseinandersetzung da sein wird, dann wird auch diese Auseinandersetzung kommen. Das eine möchte ich aber den Herren gleich sagen. Die Zeit dafür, die bestimmen wir. Und ich bin da vorsichtig. Wir hätten auch noch im Herbst des vergangenen Jahres vielleicht den Westen angreifen können. Aber ich wollte gutes Wetter abwarten. Und ich glaube, das hat sich auch gelohnt. Wir sind so selbst überzeugt vom Erfolg unserer Waffen, dass wir uns das schon erlauben können. Das deutsche Volk wird die Zeit unbedingt ausstehen. Ich glaube, das deutsche Volk wird mir dankbarer sein, wenn ich lieber öfter mit der Zeit etwas warte und ihm dafür viele Opfer erspare. Das gehört zum Wesen des nationalsozialistischen Volksstaates, dass er selbst im Krieg, dort wo es nicht unbedingt notwendig ist, die Menschen spart und schont. Es sind immer unsere Volksgenossen. So haben wir schon im Polenfeldzug in manchen Fällen Verzicht geleistet auf Angriffe, auf ein forsches Vorgehen, weil wir der Überzeugung waren, dass 8 oder 10 oder 14 Tage später das Problem von selber dann bereit wird. Wir haben hier große Erfolge erzielt, ohne oft auch nur einen einzigen Menschen dann zu opfern. Und das war auch im Westen so. Und das soll auch in der Zukunft so bleiben. Wir wollen keine Prestige-Erfolge erzielen, keine Prestige-Angriffe machen, sondern wir wollen uns immer hier nur nach ausschließlich nüchternen militärischen Gesichtspunkten leiten lassen. Was geschehen muss, das muss geschehen. Alles andere wollen wir vermeiden. Und im Übrigen haben wir alle nur die Hoffnung, dass einmal die Stunde kommt, in der wieder die Vernunft siegt und in der der Friede einkehrt. Eines muss die Welt aber zur Kenntnis nehmen. Eine Niederlage in Deutschland wird es weder militärisch noch zeitmäßig noch wirtschaftlich geben. Immer auch geschehen mag, Deutschland wird aus dem Kampf siegreich hervorgehen. Ich bin nicht der Mann, der einen Kampf, den er einmal aufgenommen hat, zum eigenen Ungunst abbricht. Ich habe das in meinem ganzen bisherigen Leben bewiesen. Ich werde es den Herren, die mein biederiges Leben ja nur aus ihrer Emigrantenpresse kennenlernen, auch nach außen hin beweisen. dass ich hier genau das Gleiche geblieben bin. In der Zeit, in der ich in das politische Leben eintrat, meinen Anhängern, es war das eine ganz kleine Schar von Soldaten und Arbeitern damals gewesen, erklärt, in unserem Lexikon und in der Meine gibt es ein Wort überhaupt nicht, das Wort Kapitulation. Ich wünsche nicht den Kampf. Wenn er mir jemals aber aufgezwungen wird, dann werde ich ihn führen, solange in mir auch nur ein Atemzug lebendig ist. Und ich kann ihn heute führen, weil ich es weiß, dass hinter mir das ganze deutsche Volk steht. Ich bin heute der Wahrnehmer seines kommenden Lebens. Und ich handle dementsprechend. Ich hätte mir mein eigenes Leben bequemer gestalten können. Die Fähigkeit dazu hätte ich gehabt. Ich habe alle diese endlosen Sorgen und alle diese nie abreißende Arbeit auf mich genommen, in dem einen Bewusstsein, dass das geleistet werden muss für unser deutsches Volk. Und es spielt dabei auch mein Leben und meine Gesundheit gar keine Rolle. Ich weiß, dass in diesem Geist heute hinter mir steht vor allem die deutsche Wehrmacht. Mann für Mann, Offizier um Offizier. Alle diese Narren, die sie einbildeten, dass es hier jemals Richter geben könnte, die haben ganz vergessen, dass das Dritte Reich nicht mehr das Zweite ist. Aber genauso steht geschlossen heute das deutsche Volk. Und hier danke ich vor allem dem deutschen Arbeiter und dem deutschen Bauer. Die zwei haben mir es ermöglicht, diesen Kampf vorzubereiten. Rüstungsmäßig die Voraussetzungen zum Standhalten zu schaffen. Und die zwei schaffen mir auch die Möglichkeit, diesen Kampf ganz gleichgültig, wie lange dauern sollte, durchzuführen. Und ich danke dabei aber noch besonders der deutschen Frau, jenen unzähligen Frauen, die jetzt zum Teil die schwere Arbeit von Männern verrichten müssen und die sich mit Liebe und mit Fanatismus in ihren neuen Beruf hineingefunden haben und die an vielen Stellen die Männer so gut ersetzen. Ich danke Ihnen allen, die diese Opfer persönlich abbringen, die vielen Einschränkungen, die notwendig sind. Ich danke Ihnen im Namen all derjenigen, die heute das deutsche Volk repräsentieren und die in der Zukunft das deutsche Volk sein werden. Denn dieser Kampf ist nicht nur ein Kampf um die Gegenwart, sondern er ist in erster Linie ein Kampf um die Zukunft. Ich habe es am 3. September 1939 ausgesprochen, dass weder die Zeit uns besiegen wird, dass uns auch keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten jemals niederzwingen werden und dass noch viel weniger die Waffen uns besiegen können. Die Verwirklichung dessen ist garantiert durch die Haltung des deutschen Volkes. Die Verwirklichung dessen wird aber dem deutschen Volk in der Zukunft einen reichen Lohn bringen. Denn, meine Volksgenossen, Sie müssen mich da schon als Ihren Garanten ansehen. Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, so haben wir nicht gewonnen ein paar Industrielle oder ein paar Millionäre oder ein paar Kapitalisten oder ein paar Adelige oder ich weiß nicht, ein paar Bürgerliche oder irgendjemand. Sie müssen da in mir Ihren Garanten sehen. Ich bin aus euch hervorgegangen. Für dieses breite deutsche Volk habe ich Zeit meines Lebens gekämpft. Und wenn dieser schwerste Kampf meines Lebens beendet sein wird, dann kann er nur seinen Abschluss finden für eine neue Arbeit für das deutsche Volk. Wir alle haben hier große Pläne uns gesetzt, schon jetzt. Große Pläne, die alle auf ein Ziel hinausgehen, den deutschen Volksstaat nun erst recht aufzurichten und ihn immer mehr auszugestalten, das deutsche Volk immer mehr hineinzuführen in die große Geschichte unseres Daseins, aber ihm auch zugleich alles das erschließen, was das Dasein lebenswert macht. Immer mehr die Hemmungen zu beseitigen. Wir haben uns entschlossen, alle die Schranken immer mehr einzureißen, die dem Einzelnen gesetzt sein können, in seiner Fähigkeit vorzustreben, den Platz einzunehmen, der ihm gebührt. Wir sind des festen Willens, dass wir einen Sozialstaat aufbauen, der vorbildlich sein muss und sein wird auf allen Gebieten des Lebens. Wir sehen darin dann erst den endgültigen Sieg. Denn wir haben es ja bei den anderen gesehen. Die haben ja vor 20 Jahren scheinbar gesiegt. Was ist denn aus ihrem Sieg geworden? Gar nichts ist geworden. Elend und Jammer, Erwerbslosigkeit ist geworden. Sie haben ihren Kampf nur gekämpft für ihre verfluchte Plutokratie, für diese paar Dynastien, die ihre Kapitalsmacht verwalten. Ein paar hundert, die letztendlich diese Völker, die regieren. Das soll uns alle eine Lehre sein. Wenn dieser Krieg abgeschlossen sein wird, dann soll in Deutschland ein großes Schaffen beginnen. Dann wird ein großes Wachaufruf des deutschen Landes ertönen. Dann wird das deutsche Volk die Fabrikation der Kanonen einstellen und wird dann beginnen mit den Werken des Friedens und der neuen Aufbauarbeit für die Millionen Massen. Zeigen, was in Wirklichkeit der Herr ist und wer der Herr ist. Kapital oder Arbeit. Und dann wird aus dieser Arbeit jenes große deutsche Reich erstehen, von dem einst ein großer Dichter träumte. Es wird das Deutschland sein, dem jeder Sohn mit fanatischer Liebe anhängen wird, weil es auch für den Ärmsten die Heimat sein wird. Es wird auch für den tätig sein und wird auch den das Leben erschließen. Wenn mir aber einer sagt, das ist eine Zukunftsfantasie, eine Hoffnung, meine Volksgenossen, als ich im Jahre 1919 meinen Weg begann, als unbekannter, namenloser Soldat, da habe ich die größte Zukunftshoffnung mit größter Fantasie mir aufstellen müssen. Sie ist verwirklicht. Was ich heute mir als Plan setze und als Ziel aufstelle, ist gar nicht im Vergleich zu dem, was an Leistung und an Erfolgen schon hinter uns liegt. Das wird eher und sicherer erreicht werden, als das, was bisher erreicht werden musste. Denn der Weg vom namenlosen Unbekannten bis zum Führer der deutschen Nation war schwerer als der Weg vom Führer der deutschen Nation zum Gestalter des späteren Friedens. Einst habe ich anderthalb Jahrzehnte lang um euer Vertrauen kämpfen und ringen müssen. Heute kann ich dank eurem Vertrauen für Deutschland kämpfen und ringen. Und einmal kommt dann wieder die Zeit, in der wir gemeinsam vertrauensvoll wieder ringen werden für dieses große Reich des Friedens, der Arbeit, der Wohlfahrt, der Kultur, das wir aufrichten wollen und das wir aufrichten werden. Danke euch!
Jeder Einzelne, wir wissen, er ist unser.